mühsam, weil er im Rollstuhl sitzt. Aber dort hat er einen Literaturwettbewerb gewonnen, dessen Preisgeld ihnen jetzt ein entspanntes Leben ermöglicht. Die Planeten spielen im Buch eine große Rolle, ausgelöst vom Film Melancholia, ein Endzeitfilm aus dem Jahre 2011 von Lars von Trier, den Juno gesehen hat. Er erzählt von einer depressiven jungen Frau, die das Ende der Welt durch die Kollision mit einem anderen verirrten Planeten namens Melancholia vorhersieht. Juno erzählt Beno von diesem Film. Er kontert mit Geschichten von Geistheilern. All dies Ablenkungen für beide von einem eher tristen Alltag.
So vergingen die Tage. Wieder einkaufen. Einkaufen wie immer. Bei den Backwaren holte sie zwei Heidelbeermuffins mit bloßen Händen aus der Box und eine Verkäuferin raunzte sie an. Sie solle die Zange nehmen. Entschuldigung, sagte Juno. Sie kaufte ein paar ungesunde Pizzazungen für Jupiter, weil er sie gern mochte. Er hatte den Konsum seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr von innen gesehen und wusste nicht, wie es dort aussah und wo welche Produkte lagen. Deswegen hatte er auch keine Vorstellung mehr von ihnen. Die Zange nicht vergessen, Juno. Bald war Frühling. Bald kamen die Erdbeeren. Was könnte sie noch kaufen für Jupiter? Was könnte ihn freuen? Große Sprünge waren jetzt nicht mehr drin. In den letzten 2 Jahren hatten sie Geld gehabt. Das war vor allem der Pandemie zu verdanken, den Sonderstipendien und Hilfstöpfen. Jupiter bekam ein gutes Stipendium für seinen Roman. Juno mehrere Hilfsbeträge vom Fonds Darstellende Künste und im letzten Jahr ein sehr hoch dotiertes Sonderstipendium von der Akademie der Künste Berlin für das Musikstück. Phoebus und Tristan bekam es auch. Dazu leitete sie immer mal wieder ein paar Workshops, unterrichtete sogar an der Burg Giebichenstein in Halle bei den zeitbasierten Künsten, wo das Interesse an Performancekunst stark gestiegen war. Die Honorare waren nicht hoch, aber mit den anderen Beträgen war es eine Summe gewesen, die nicht ganz so schnell kleiner wurde. Beim Einkaufen hatte sie nicht immer verzichten müssen, hatte manchmal im Konsum teure Limonade aus dem Regal geholt, winzige Fläschchen mit schönen Etiketten für 3 Euro. Und im letzten Winter, es war gerade wieder ein Lockdown gewesen und sie hatte einen Job als Performerin für das Stück einer Choreografin nicht ausüben können, aber trotzdem ein Ausfallhonorar bekommen, in diesem Winter hatte sie aus gehässigem Trotz 2 oder 3 Mal eine Flugmango gekauft. 5 Euro das Stück. Die Stipendien waren jetzt ausgelaufen. Inzwischen waren die Geldhähne wieder zugedreht und Jupiter und sie lebten erstmal von den 15.000 von Jupiters Literaturpreis. Auch nicht so viel mehr als 2 Monatsgehälter von Gutverdienern bei der Deutschen Bank oder bei Porsche, sagte Jupiter einmal. Manchmal kochte Juno sogar Kidneybohnen aus dem Glas mit Reis und Karotten. Manchmal aber aßen sie eine Woche lang nur Toast mit Butter und Käse und eine Handvoll Mini-Strauchtomaten dazu. Gab es Bohnen und Reis, ließ Juno Jupiter jedes Mal mehr als die Hälfte im Topf, aber Jupiter nahm sich immer nur die exakte Hälfte. Dann forderten sie sich gegenseitig dazu auf, den Rest im Topf zu essen. Jupi sagte, du brauchst Kraft. Und Juno sagte zu Jupi das Gleiche. Hungern mussten sie nicht, aber sie waren auf der Hut. Noch ungefähr 23 Jahre, wenn alles gut ging. Als sie ein paar Stunden später, mitten in der Nacht, mit Beno chattete, es ging um nichts Besonderes, einer ihrer üblichen Smalltalks, fragte Juno ihn aus einem plötzlichen Impuls heraus, was er zu Abend gegessen hatte. Sie bereute die Frage sofort. Vielleicht war sie naiv und unsensibel. Aber Beno schien nichts Schlimmes daran zu finden. Fufu. Eine Art Brei aus Kochbananen und Jamswurzeln, dazu gebratenes Hühnchen und Reis mit Gemüse. Das Hühnchen gab's nur, wenn es nicht zu teuer war und wenn man überhaupt eines auf dem Markt bekommen konnte. Man aß das eigentlich nur an besonderen Tagen im Jahr, vor allem an Weihnachten. Da sei es etwas wirklich Besonderes und die Mengen seien dann größer. Aber heute habe seine Mutter es trotzdem gekocht. Er liebe Weihnachten, schrieb Beno. Gutes Essen. Rumhängen. Nur draußen werde zu viel getrunken. Ob sie Alkohol trinke. Nicht so oft. Ich vertrage nur ganz wenig. Ich trinke nie Alkohol. Alkohol ist nicht gut. Du solltest auch keinen trinken. Keine Sorge, Zwinker-Smiley. Ich mein's ernst. Alkohol ist Teufelszeug. Lass lieber die Finger davon. Ich trinke nur ganz selten, wie gesagt, und wenn, dann nur ein Glas Sekt. Lass das ganz weg. Versprich's mir. Emoji mit den gefalteten Händen. Was? Wieso? Ich weiß, was ich tue. Keine Sorge. Smiley. Benu antwortete, dass er das hoffe. Dann 3 Tage Stille. Vor wenigen Tagen war eine Wildbiene im Insektenhotel eingezogen. Seitdem war immer mal wieder leises Summen am Fenster zu hören. Juno wäre es nicht aufgefallen, aber Jupiter hatte ihr bedeutet, leise zu sein, als sie in sein Zimmer kam. Er saß in seinem Rollstuhl, etwas vom Fenster entfernt, und hatte den Kopf schiefgelegt. »Da ist eine Wildbiene«, sagte er und lauschte. Nun hörte Junos auch. Ein sanftes Brummen, das manchmal ganz nah ans Fenster kam. Kurz darauf sah sie einen kleinen Körper aus dem Insektenhotel fliegen. Er verlor sich in der Luft. »Ganz schön früh«, sagte Juno. Und Jupiter sagte, die Insekten seien jetzt früher da, wegen der Erderwärmung. Wildbienen würden schon zeitig im Jahr fliegen. Die Wildbiene würde in einem der Löcher des Hotels ihr Nest bauen und ihre Eier darin ablegen. Dann hätten sie bald eine ganze Wildbienenschar. Jupiter ließ seine Fenster jetzt häufig geöffnet, manchmal sogar nachts. Er meinte, es sei warm genug. Sein Zimmer ging hinaus zum Balkon, vor dem eine große alte Fichte stand. Man hatte das Gefühl, mitten im Wald zu wohnen. Manchmal kamen auch riesige Spinnen in die Wohnung. Vielleicht war es schon die Nosferatu-Spinne, von der es hieß, dass sie mehr und mehr in Deutschland auftauchen würde. Eine sehr große Art, bisher eher in Südeuropa heimisch. Juno hat im Herbst schon mehrere Riesenspinnen aus der Wohnung befördert. Früher hatte Jupiter das gemacht, als er noch ein paar Schritte ohne Rollator gehen und ein paar Augenblicke stehen bleiben konnte. Als das nicht mehr ging, hatte Juno zuerst immer bei Dorian im 2. Stock geklingelt, 1,90 groß. Er konnte die Spinnen beinahe mit der Hand von der Decke holen. Aber Dorian war ausgezogen und seit einem Jahr wohnte eine Frau in der Wohnung, die Juno nicht gut genug kannte, um zu fragen. Sie hatte sich gezwungen, die Spinnen selbst mit einem Besen von der Decke zu fegen und ein Glas über die Tiere zu stülpen, solange sie noch überrumpelt auf dem Boden hockten. Inzwischen konnte sie einigermaßen gelassen ein Blatt Papier unter das Glas schieben und das Glas mit der Spinne in den Hof tragen. Beim ersten Mal hatte sie Herzrasen bekommen. Inzwischen ging es besser. Jetzt war die Wildbiene da. Juno stand in der Mitte des Zimmers und traute sich nicht, sich zu rühren. Da war es wieder. Das Summen. Sie lauschten. Juno sah, dass Jupiter zuhörte wie jemand, der Musik hört, mit geschlossenen Augen und leichtem Lächeln. Leise ging sie aus dem Zimmer. Über den langen Flur ins Bad, wo sie zuerst gar nicht wusste, warum sie dorthin gegangen war. Es war der Raum in der Wohnung, der am weitesten von Jupiters Zimmer entfernt war. Sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und weinte. Die Proben für das Gastspiel in München gingen los. Sie wollten nochmal ein paar Szenen überarbeiten und trafen sich jeden Morgen in einem Probestudio in einem Industriegebiet am Stadtrand, das sie gemietet hatten. Es gab eine kleine Tribüne und Juno fühlte ihre Tattoos dorthin beamen, als wären es kleine, besondere Scheinwerfer. Bald würden Menschen auf so einer Tribüne sitzen und die Tattoos sehen. Juno hatte ein ärmelloses Top besorgt, das sie unter dem Paillettenhoodie tragen würde. Den Hoodie würde sie an einer bestimmten Stelle im Text ausziehen. Die Tattoos waren das besonderste Kostüm, das sie je getragen hatte. »Cool«, sagte Phoebus und lachte. Er hatte einen Sleeve. Der gesamte rechte Arm war mit einem Muster bedeckt. »Ich werde mir noch mehr stechen lassen«, sagte Juno, und Phoebus musste grinsen. »Vielleicht werden die Leute denken, die Tattoos sind nicht echt«, sagte Ariadne am nächsten Tag zu ihr, eine Performance-Künstlerin, mit der sie befreundet war und die sich die Proben anschaute. Sie hat es bewundernd gesagt, und Juno wusste erst nicht, was Ariadne meinte. Nach ein paar Sekunden war es ihr klar. Niemand konnte sich vorstellen, dass die Tattoos echt waren, weil Juno zu alt dafür war. Dabei würde sie sterben mit diesen Tattoos, wie jeder andere Mensch mit Tattoos auch. Benu schickte sie Fotos von den Tattoos und Benu schickte Fotos von seinen zurück. Er hatte 2. Ein geometrisches, kreisrundes Muster auf seinem linken Oberarm. Filigran, wie verflochtene Gräser. Ein kleiner Stern auf der rechten Hand, zwischen Zeigefinger und Daumen. Selfmade, der Stern. Tränenlach-Smiley. Nice, deine Tattoos. Danke, deine auch. Willst du noch mehr? Auf jeden Fall. Vielleicht Sterne oder das Wort Melancholia. Planet-Emoji. Einfach was Schönes, das mir begegnet. Man muss nur die Augen aufhalten, dann findet man schon was. Das sage ich mir öfter, aber sage es eben nur. Du machst dir zu viele Gedanken. Negative Energie nicht gut. Und denk daran, keinen Alkohol trinken, okay? Was hast du immer mit dem Alkohol? Du rauchst doch auch Gras. Das ist was ganz anderes. Das kannst du nicht vergleichen. Gras ist Medizin, was Positives. Alkohol ist schlechte Energie. Teuflisch, lass es bitte sein. Langsam komme ich mir vor wie eine Trinkerin, wenn du so schreibst. Emoji mit den zwei Sektgläsern. Ich will nur auf dich Acht geben. Musst du nicht. Smiley mit dem Heiligenschein. Mach dir keine Sorgen. Man macht keine Späße damit. Okay, pass auf, wenn du ausgehst. Du verbrennst dich. Mein Eindruck. Irgendwie hatte er recht. Ja, ich pass auf, versprochen. Ich gehe nicht mehr so viel aus. Ich verbrenne mich nicht. Ich will mich nicht mehr verbrennen. Mittlerweile bereute Juno, dass sie Beno in den ersten Chats so viel vorgelogen hatte, dass sie dauernd neue Typen hätte, dass sie abends lang in der Theaterkantine säße. Es war ein Bild von sich, das sie selbst nicht mochte, aber damals trotzdem reizvoll gefunden hatte. Eine Art Gegenentwurf. Nur zu was genau? Jetzt hatte sie keine große Lust mehr, diesen Entwurf immer weiter zu spinnen. Lieber Normalität in die Sache bringen. Irgendwas, das stimmte. Etwas Echtes. Weißt du, auf meinem Balkon wohnt jetzt eine Wildbiene. Gibt's die bei euch auch? Ich finde sie toll, die Einzelgänger unter den Bienen. Das gefällt mir. Bei meiner Tante gibt's Bienen im Garten. Gelb und fett. Man muss aufpassen, sie stechen schnell. Vielleicht macht im Schwarmleben aggressiv. Oder immer so viel arbeiten zu müssen. Smiley. Lach-Smiley. Bienen-Emoji. Sieben. Es gibt Ereignisse im Weltraum, die sich vorausberechnen lassen, wie Sonnenfinsternisse oder wann Asteroiden und Kometen an der Erde vorbeiziehen werden. Und es gibt welche, die sich nicht vorausberechnen lassen, wie etwa Sonnenstürme. Man kann sie nur registrieren und danach ziemlich genau bestimmen, wann die Ausläufer des Sturms auf die Erde treffen. Der Flare, die Röntgenstrahlung, benötigt 8 Minuten zur Erde. Die Plasmawolke braucht 2 Tage. Diese Auswirkungen sind nicht so stark, dass es den Schlaf stören könnte, aber wer weiß es schon so genau. Es stand vielleicht schon in den Sternen. In ungefähr 200 Tagen wäre wieder Herbst. Sie wären mit der Erde einen halben Kreis um die Sonne geflogen. Die Wildbienen dieser Erde hätten mindestens eine neue Generation ausgebildet und Orion wäre auch schon wieder da. Gerade erst aufgetaucht aus seinem Sommerschlaf. Juno würde im Konsum zwischen den Regalen stehen. Das war eine kleine, fiese Gewissheit, der man ins Auge sehen musste. Sie würde eine Packung Gewürzspekulatius von gut und günstig für 1,49 von einem der Aktionstische mit den Weihnachtsleckereien nehmen. Mitte September, genauer der 14. September. Juno würde sich das Datum merken. Wie immer kamen die Lebkuchen, die Dominowürfel, die Zimtsterne und die Spekulatius Mitte September in die Läden. Und alle Leute regten sich ebenso wie immer darüber auf. Irgendjemand schimpfte immer über das falsche Timing. Auf Instagram hagelte es im September Fotos von Lebkuchenständen in den Stories. What the fuck stand da oder etwas über den fucking Kapitalismus. Jupiter aber war süchtig nach den Spekulatius. Er bekam jedes Mal leuchtende Augen, wenn Juno ihm im September die erste Packung ins Zimmer brachte. Sie kaufte bis Dezember beinahe täglich eine, weil es für einen kurzen Moment am Tag alles einfacher machte. Weil sie Jupiter eine Freude machen konnte und nicht lange überlegen musste. Und es war ihr egal, dass es noch Sommer in Leipzig war und die Leute im Konsum kurze Kleider und ärmellose Shirts und Birkenstocks ohne Socken trugen. An diesem kommenden sonnigen 14. September würde Juno eine unbekannte jüngere Frau, die aber trotzdem viel älter wirkte, sie trug eine Brille und ein geblümtes Kleid und schaute streng, zu einer anderen jüngeren Frau neben ihr sagen hören, dass jetzt die alten Leute schon wieder ihre doofen Weihnachtssachen kaufen würden, wie schlimm das sei. Sie sagte das mit der Herablassung derer, die eigentlich immer nur Gutes erlebt hatten im Leben, nie Schlechtes. Das würde erst in ungefähr 200 Tagen passieren. Juno ahnte es aber schon, wie man das Heraufkommen eines Sturms ahnte, wenn die Luft schwer war und der Wind viel mehr Blätter vor sich herwehte als üblich. Juno ahnte auch, wie es enden würde. Sie selbst weinend im Gang des Konsum Leipzig-Supermarkts. Wohin in diesem Supermarkt konnte sie eigentlich noch greifen? In welches Regal? Zu welchen Waren? Seit über 15 Jahren ging sie in diesen Konsum, um für jemanden einzukaufen, der es selbst nicht mehr konnte. Der seit über 15 Jahren meistens Käse, Brot und Pizzazungen mitgebracht bekommen wollte und für den eine Packung Spekulatius im September ein echtes Highlight war. Juno würde das alles der jungen, strengen Frau nicht sagen, das beschloss sie jetzt schon. Sie würde es sowieso nicht verstehen. Vielleicht war ab da alles, was noch geschehen sollte in diesen 200 Tagen, nur eine Vorbereitung auf diesen 14. September. Benu würde da schon wieder fort sein. Das ahnte sie auch. Benu, ein Satellit, der verloren gegangen war. Eine stille Wespe lag auf der Fensterbank im Tanzstudio. Ihr Körper war im letzten Sommer geblieben. Juno nahm sie mit nach Hause und machte ein Foto für ihre Sammlung, bevor sie das Insekt in eine leere Streichholzschachtel legte. Die Schachtel stellte sie auf ihren Schreibtisch. Sie wusste nicht, wohin sonst damit. Sie tanzte jetzt wieder so viel wie vor der Pandemie. Manchmal wurde sie abends sogar müde davon. Manchmal dachte Juno, dass sie einen schönen Körper hatte und dass es schade war, diesen Körper nicht mehr in einem Club herzeigen zu können. Es war für eine Frau älter als Mitte 40 nicht mehr möglich, ausufernd die Nacht durchzutanzen, ohne dabei aufzufallen. Entweder war man dann ein Maskottchen, das die Jüngeren cool fanden, oder man war eine einsame Alte, die sich jemand für eine Nacht angeln wollte. Das musste man alles aushalten können, nur wenige konnten es. Juno konnte es nicht. Dass sie auffiel, hielt sie, wenn überhaupt, nur auf der Bühne aus. Es war wieder eine schlechte Phase. Naja, was hieß schlecht? Andere hätten das vielleicht so genannt. Vielleicht sollte man es besser eine anstrengend euphorische Phase nennen. Juno schlief maximal 3 Stunden, ungefähr ab 4 Uhr morgens bis um 7. Traumlos zwar, aber hellhörig, lauernd, ein bisschen gereizt. Dann zwang sie sich aufzustehen, weil sie zum Tanztraining wollte. Sie kochte als erstes Kaffee für Jupiter und füllte ihn in eine Thermoskanne, damit er warm blieb, weil Jupiter oft bis um 10 schlief. Derlei Routinen waren öde, aber auch brauchbar. Eine Art Stütze, wie der Rollator für Jupiter eine Stütze war. Die Nachrichten, die sie an Benu schrieb, uferten aus, aber das schien ihn nicht zu stören. Die Normalitäten des Alltags hatten ihre eigene Schönheit. Sie waren fragil, passten zum Winter, der sich mal zeigte und mal nicht. Normalitäten, die grausam und geheimnisvoll zugleich waren. Man konnte sich in diesen Alltag stürzen und versuchen, intensiv darin zu leben. Vielleicht gelang es ab und zu. Erst ein paar Tage vorher war Besuch von der Prüfstelle der Krankenkasse dagewesen. Einmal im Jahr kam jemand vorbei, um zu sehen, dass Jupiter weiterhin Hilfe benötigte und nicht etwa, wie durch ein Wunder, gesund oder von einem Wunderheiler geheilt worden war. Man musste sehen, ob es noch Grund gab für den Pflegegrad 3. Jupiter bekam etwas über 500 Euro Pflegegeld. Er musste dafür laut einem Punktekatalog zwischen 42,5 und 57 Punkte schaffen. Die Punkte waren für alles, was Jupiter nicht mehr allein hinbekam. Nicht mehr allein auf die Toilette gehen zu können, sich nicht mehr allein waschen zu können, das gab die meisten Punkte. Eine Frau hatte bei ihnen geklingelt und war in den Flur getreten. Sie trug eine Brille mit viereckigem, schwerem Gestell und lächelte auf eine Weise, an der man sah, dass sie nicht nett wirken wollte, aber unhöflich auch nicht. In Jupiters Zimmer setzten sie sich auf die Stühle, die Juno schon hingestellt hatte. Die Frau holte einen Ordner aus ihrer Tasche, schlug ihn auf und begann, in ein Formular zu schreiben, wahrscheinlich das Datum und Jupiters Namen. Dann stellte sie Fragen. Sie sah dabei kaum vom Formular hoch und nach jeder Antwort setzte sie ein schnelles, energisches Kreuzchen. Ob Jupiter sich allein waschen könne. Ob Jupiter sich allein Frühstück, Mittag und Abendessen zubereiten könne. Ob Juno für Jupiter kochte. Wer Jupiter die Socken anzog. Wer Jupiter die Schuhe anzog. Wer Jupiter kämmte. Wer Jupiter duschte. Jupi und Juno sagten die Wahrheit, aber logen trotzdem. Wenn sie beide ausschließlich die Wahrheit gesagt hätten, nämlich zum Beispiel, dass sich Jupi die Socken meistens allein anzog, weil er nicht wollte, dass Juno ihm half, würde dies Punkteabzug bedeuten. Es geht doch ums Große und Ganze, wollte Juno bei jeder Frage sagen. Ihre kleinen Fragen und unsere kleinen Antworten ergeben überhaupt kein Bild. Klar kann Jupiter sich auch einen Kaffee allein machen, aber was, wenn ich dauerhaft nicht da wäre? Wenn Jupi immer allein Kaffee kochen müsste und es dann vielleicht weniger gut könnte, weil es auf Dauer anstrengend für ihn wäre. Wenn die Erde zum Beispiel nur einen Zentimeter von ihrer Bahn abweichen würde, nur einmal kurz, nur ein schnelles Schlingern, wissen Sie, was dann los wäre? Wenn ich nicht da wäre, müsste übrigens ein Pflegedienst kommen und der Pflegedienst kostet das Doppelte des Pflegegelds. Es geht doch darum, dass ich das Sicherheitsnetz bin. Das ist nicht gerade wenig, wissen Sie? Das alles, sagte Juno nicht laut, aber die Frau sah trotzdem vom Formular auf. Die ganze Zeit hatte sie auf dieses Papier geschaut und an ihrem Kinn hatten sich Falten gebildet. Juno hatte dauernd hingesehen. Und was kochen Sie so? Fragte die Frau jetzt plötzlich und schaute Juno zum ersten Mal richtig an. Juno wusste nicht, was für ein Blick das war, ob er freundlich war oder eisig. Und sie dachte, dass sie selbst gar nicht auf dem Stuhl sitzen würde, sondern leicht über der Sitzfläche schwebte, die Beine zum Lotussitz gefaltet. Sie spulte eine Reihe von Gerichten herunter, die sie irgendwann mal gekocht hatte. Früher. Gemüserisotto, Kartoffelauflauf, gern Salat und viel Gemüse. Hauptsache, es ist gesund, sagte Juno, und dass sie und Jupiter Vegetarier seien. Sie sind ja beide ganz schön schmal, sagte die Frau. Kochen Sie auch ausreichende Mengen? Pause. Wir sind so geboren, sagte Juno dann. Wir sind schmale Menschen. Ich finde das eigentlich ganz schön. Die Frau sah einen Moment baff aus. Dann beugte sie sich wieder über den Ordner mit dem Formular und setzte ihre Unterschrift langsam und sorgfältig. Sie sagte, dann wären wir jetzt fertig und klappte den Ordner zu. Dass wohl alles in Ordnung sei, dass sich nichts verändert habe, dass sie ihnen beiden alles Gute wünsche. Sie verabschiedeten sich. Juno brachte die Frau an die Tür. Erst da fiel ihr auf, dass die Frau einen schwingenden, wadenlangen Faltenrock trug, dazu besondere Schuhe. Solche, die anstelle einer normalen Kappe vorn am Fuß Zehen nachbildeten. Die dicken Tatzen eines unbeholfenen, rührenden Monsters aus einem Comic. Als sie zurück zu Jupiter ins Zimmer ging, sah sie, dass eine Träne über seine Wange rollte. Juno setzte sich zurück auf den Stuhl und sie schwiegen eine Weile. Es war, als wäre die Frau von der Krankenkasse noch da, unsichtbar, ein Geist. Dann sagte Jupiter, er ginge später in ein Pflegeheim. Auf keinen Fall, sagte Juno. Die Antwort fuhr wie ein Blitz aus ihrem Mund. Als sie sich später an diese Unterhaltung erinnerte, dachte sie, wie grässlich es war, ihre Banalität auszuhalten. Die hässlichen Bilder einer alltäglichen Welt mit Wörtern wie Pflegeheim. Wie Jupi sich das vorstellte, fragte sie. So ein öder Satz. Wie stellst du dir das vor? Wie aus einer Serie. Juno mochte keine Serien. Sie fühlte sich immer für dumm verkauft. Sie müsste ja mit ins Pflegeheim ziehen und eigentlich sehe sie sich da nicht. Wieso? Musst du nicht? Jupiter schien das ernst zu meinen. Denkst du, ich lass dich allein in diese Hölle ziehen? Juno musste das nicht einmal laut aussprechen. Jupi solle nicht denken, dass sie allein in der Wohnung bleiben und ihn jeden Tag im Pflegeheim besuchen würde. Dass das absurd wäre, solche Sätze eben, die unterirdisch klangen. Sätze, wie sie nicht vorkamen in der echten Welt draußen, wo es Musik gab, Gesang, Vogelgezwitscher, das Krähen eines Hahns am Morgen und solche Dinge. Oder das Geschrei einer Revolution, Etwas, das von sehr vielen Leuten gehört wurde. Aber diese Sätze blieben in ihrer Wohnung. Und nur Jupiter und Juno hörten sie. Der Geist der Krankenkassenfrau saß auf dem anderen Stuhl, schaute von Jupi zu ihr und wieder zurück. »Von mir aus ziehen wir in ein Hotel«, sagte Juno, »wie die Wildbiene.« Jupiter sagte, »kannst du nicht einmal ernsthaft mit mir darüber reden?« »Ich bin ernst«, sagte Juno, »wir bleiben einfach hier. Was soll schon groß anders werden als jetzt? Nichts wird anders. Es bleibt, wie es ist.« Sie ging rüber in die Küche und räumte die Spülmaschine aus. Irgendwas tun, irgendwas mit den Händen, irgendwas, das Lärm machte, der die bösen Geister aus der Wohnung trieb. Sie sprachen dann nicht mehr über das Thema. Und ausgerechnet jetzt, in dieser euphorischen Phase der Normalität, als sie wieder mal nicht einschlief, als sie fast jede Nacht leise in der Küche einen Tee kochte und sich manchmal selbst dabei entdeckte, wie sie zwischen den Handgriffen immer wieder minutenlang dastand und ihr Spiegelbild in der Scheibe der Balkontür betrachtete. Sie sah verzerrt aus, wie eine Figur aus einem Francis Bacon-Gemälde. Das war gar nicht sie. Ausgerechnet jetzt schneite es wieder vermehrt Nachrichten auf Instagram. Keine Anfragen von Love-Scammern. Die kamen auch, aber Juno antwortete nur noch selten. Ihr schrieben auch reale Personen mit realen Profilen, irgendwelche Typen, solche, die ihr längst folgten, die sie aber nicht persönlich kannte, obwohl sie eigentlich längst dieses Alter erreicht hatte, in dem man verschwindet. Sie hatte ein öffentliches Profil. Es schien manche Menschen anzuziehen oder aufzufordern. Durch das Musiktheaterstück war sie in Leipzig ein bisschen bekannter geworden und auf Instagram wurde daraus ein kleines Lauffeuer, eine kurzzeitige Mini-Berühmtheit, die gerade so über Leipzig hinausging und nicht lange halten würde, so viel war klar. Zwei oder drei schrieben ihr aus Leipzig, ein anderer aus Frankfurt, einer aus Berlin. Sie schrieben alle ähnliche Nachrichten. Juno habe eine schöne Figur. Es sei so interessant, was sie mache. Eine aus Leipzig schrieb, dass sie eine tolle Künstlerin sei. Er habe sie schon mal in einer Performance gesehen. Ob Juno ihn mal anrufen möge. Ein anderer schickte ihr lange, verzwickte Sprachnachrichten, die Juno nicht verstand. Es ging um pseudophilosophische Angelegenheiten und sie endeten oft damit, dass der, der ihr das alles schickte, bald in Leipzig sein würde. Vielleicht könne man sich sehen. Einer schickte ihr ab und zu Gedichte. Manchmal antwortete Juno dem einen oder anderen. Sie log wieder, so ähnlich, wie sie auch die Scammer angelogen hatte. Und manchmal machte es Spaß. Mein Vater spielte Theater. Er war Hobbyschauspieler bei der Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr in unserem Dorf. Und dein Vater? Ich durfte als Kind in den Sommern in einem Baumhaus im Garten wohnen. Wir hatten einen großen Garten. Ich legte kleine Beete an, mit Radieschen und Möhren. Nachts war es toll, man hörte die Igel fauchen. Ich wusste, dass es Igel waren, aber tat so, als wären es Monster. Was hast du so gemacht als Kind? Sie schrieb das, was sie sich unter einer schönen Kindheit vorstellte. Nichts, was sie sich vorgenommen hatte, keine Art selbstgewähltes Thema. Es passierte einfach so und fiel ihr selbst erst auf, wenn sie die Nachricht abschickte. Ihre Kindheit interessierte die meisten Typen nicht, die ihr schrieben, ob erfunden oder nicht. Manche verabschiedeten sich schnell. Manche blieben eine Zeit lang stumm, nur um sich ein paar Wochen später wieder zu melden. Es war eine kleine, süße Gemeinheit, diese Männer anzulügen. Oder ein Weg, um sich aus diesen Gesprächen zu stehlen, ohne unhöflich werden zu müssen.
Inka Löwendorf mit der 5. Folge aus dem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Das Buch ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Und diese Folge können Sie bei uns im Internet hören und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. In Deutschland ist fast jeder Fünfte über 65 Jahren armutsgefährdet. Das geht aus dem neuen Altersbericht der Bundesregierung hervor, der heute Thema im Kabinett ist und der Deutschen Presseagentur bereits vorliegt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Damit haben ältere Menschen ein höheres Armutsrisiko als die Gesamtbevölkerung. Laut Bericht eine neue Entwicklung, denn bisher lag die Quote unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt. Eine weitere Herausforderung wird dem Bericht zufolge sein, dass es immer mehr ältere und damit immer mehr pflegebedürftige Menschen geben wird. In 30 Jahren erwarten die Autoren etwa 7,6 Millionen Menschen, die gepflegt werden müssen. Derzeit sind es etwa 2 Millionen weniger. Der Altersbericht untersucht die Lebenssituation älterer Menschen in Deutschland, also Einkommen und Vermögen, Wohnen, Gesundheit und auch die Möglichkeiten, an der Gesellschaft teilzuhaben. Von Ausgrenzung seien besonders Frauen mit Migrationshintergrund betroffen, sagte Bundesfamilienministerin Paus. Sie stellt